Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Es geht um die 61. Folge des CC2. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir haben wieder interessante Themen für Sie zusammengestellt und ich habe etwas Interessantes erlebt.
Ich möchte auch noch guten Tag sagen. Ach so. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich habe was Persönliches erlebt und zwar ist mir doch eine Platte hops gegangen mit wertvoller Musik drauf. Und ich habe versucht, da so einige Tools auszuprobieren, mit Linux gearbeitet und ich habe es nicht hingekriegt. Und dann hat mir jemand geschrieben, das war eine E-Mail, ich glaube, die war 3 Seiten lang oder so, was ich machen muss. Ich muss das machen und dann muss ich das machen und dann muss ich das machen, ich kann es wirklich nicht mehr erzählen. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und habe ihm geschrieben, ich komme mit meiner Platte vorbei und dann machen wir das, was du da geschrieben hast. Und er hat zurückgeschrieben, ich soll kommen.
Du warst schon da?
Nein.
Gut.
Ich werde es aber machen und dann werde ich berichten, ob die Platte wieder läuft. Wir haben in dieser Sendung
etwas über, ungefähr wie die Platte, nur hier wurden vorsätzlich Daten, die angeblich nicht mehr in Ordnung waren, vernichtet von der Bundeswehr. Wir wollen das mal ein bisschen beleuchten. Was ist da eigentlich geschehen und wie merkwürdig ist diese ganze Situation überhaupt?
Da gibt es ja auch einen schönen Namen, der zur Bundeswehr passt. Das ist Jasmin.
Du kennst Jasmin?
Ja, Jasmin. Und wir haben dann ein Thema, das finde ich ganz interessant, aus dem Büchereiwesen in Köln leiht man sich Bücher auf dem PC aus. Wie das dann geht, wenn die Leihfrist überschritten ist, das werden wir erfahren. Ich glaube, da passiert irgendwo was, wird irgendwas schwarz.
DVB-T, das ist etwas, was mittlerweile viele Leute kennen, was sie zu Hause wahrscheinlich auch haben. Das ist dieses sogenannte Überallfernsehen. Aber im Standard sind Erweiterungen vorgesehen und die sind unter DVB-T2 eingeführt worden in einem Test in Berlin, wo die Unterschiede sind und dass es leider nicht abwärtskompatibel ist. Darüber wollen wir auch mal sprechen. Was tut sich, was kann besser werden?
So, jetzt gehen wir zu Jasmin.
Jasmin, ja gut. Also das Zentrum für Nachrichtenwesen der Bundeswehr, ZNBW. Dieses Zentrum, das befindet sich in der Nähe von Ahrweiler in einem Bunker, der 6 Stockwerke tief ist unter der Erde.
Das ist aber nicht der ehemalige Bunker, ne? Den Bundesregierung, den man zugeschüttet hat.
Nein, der ist es nicht. Und die haben da etwa 650 Mitarbeiter, davon 200 zivile Mitarbeiter. Und dieser Bunker, der ist da bei Grafschaft Gelsdorf. Und wenn man da hinkommt, da ist außen das Wappen des Amtes, eine schwarze Eule. Und diese schwarze Eule, die hat wahrscheinlich geschlafen, denn man hat 1998 ein neues Datenverarbeitungssystem eingeführt, Jasmin. Jasmin ist die Abkürzung für Joint Analysis System Military Intelligence.
Das heißt Deutsche so, Bundeswehr, schöner deutscher Name.
Ja, ungefähr übersetzt komme ich auf gemeinsame Auswertungseinrichtung für militärische Aufklärung. Ja, und nachdem man das nun eingerichtet hat, hat man bald gemerkt, dass das System zu klein ist, man an Grenzen stößt, dass irgendwelche Teile plötzlich die normale Alterung erreicht haben, so ganz überraschend, und dass man nicht mehr genügend speichern konnte. Aber was hat man überhaupt darauf gespeichert?
Woher weißt du das denn eigentlich alles? Ist das nicht top secret?
Ja, es gibt einen Teil, was man irgendwo nachlesen kann und es gibt auch Leute, die da arbeiten. Es sind ja 650 Mitarbeiter und ich hatte mittlerweile zu 2 Leuten Kontakt. Einer, der auch in dem innersten Kreis Zugang hat und da kommen Sachen raus, die so erschreckend sind, dass ich sie eigentlich gar nicht weitergeben möchte. Aber um nochmal zu sagen, dort werden alle Informationen gespeichert. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit dem Bundesnachrichtendienst. Also alles, was aus dem Ausland kommt, von Einsätzen der Bundeswehr, nachrichtendienstliche Erkenntnisse, Geheimdienste, von befreundeten Staaten, Informationen von Geheimdiensten, also wirklich hochbrisante Daten, die auch sehr gut geschützt und gesichert sind. Und dann irgendwann, als dieses System zu klein war, vielleicht auch überraschend zu klein geworden ist, hat man versucht, es zu erweitern und hat erstmal Daten gesichert auf Bänder. Das, was die EDV seit, ich hätte fast gesagt, Jahrhunderten macht. Man hat 1998 bis 2003 auf Bänder gesichert. Dieser Sicherungsroboter, der konnte aber diese Daten nicht mehr zurücklesen, also hat man ihn ausgetauscht, erneuert und der Neue konnte die auch nicht mehr zurücklesen. Und dann hat man gesagt, gut, wenn das alte Bänder sind und da sind geheime Daten drauf, die wir nicht mehr lesen können, dann müssen wir die Bänder vernichten, denn ob man vielleicht davon ausgegangen ist, wenn man sie selbst nicht lesen kann, andere können sie lesen. Und dann hat man am 4. Juli 2005 alle Bänder dieser vier Jahre geschreddert.
Wie viel waren das so? Kann man das, gibt's da eine Zahl?
Es sind einige hundert gewesen. So, jeder normale.
Also geschreddert.
Ja.
Weg.
Ja.
Selbst mit dem Wissen, dass das dann weg ist.
Ja, jeder normale Anwender hätte versucht, die Bänder wiederherzustellen. Alle EDV-Fachleute schütteln den Kopf und sagen, es kann ja nicht sein, auf Bändern, dass Daten auf Bändern, auf so vielen Bändern einfach unwiederbringlich verloren sind. Das geht überhaupt nicht, das funktioniert gar nicht. Man hat dann nachgesucht, also alle diese Daten, die ja auch zum Teil von außen gekommen sind, auch von fremden Diensten, konnte man aber nicht wiederherstellen, ob diese Dienste die jetzt auch geschreddert haben oder so und ob plötzlich die Informationen weg waren, weiß keiner so ganz genau, aber zumindest merkwürdig ist es. Und in dem Zusammenhang, parallel dazu, ging es ja auch um den Deutsch-Türken Muras Kurats, der hat ja nun einige Mitarbeiter der Bundesregierung, Geheimdienst beschuldigt, dass sie an Verhören, illegalen Verhören beteiligt waren. Und merkwürdigerweise ist das der Zeitraum, wo diese Informationen stammen aus dieser Zeit von ihm, die nun auch vollständig weg sind. Das heißt, der Untersuchungsausschuss, der eingesetzt wurde, kann auf diese Daten nicht mehr zugreifen. Wenn man sich das jetzt mal so ansieht, das heißt also, bei der Bundeswehr fehlt offensichtlich die Fachkompetenz, wie man Daten sichert. Es fehlt sicherlich auch der Wille, diese Daten wiederherzustellen und diese nicht wiederherstellbaren Daten werden dann vernichtet. Absurd bis zum geht nicht mehr. Es ist gar nicht vorstellbar, wieso man ganz plötzlich 4 Jahre Daten auf einen einzigen Schlag verliert. Dass mein Band kaputt geht, okay. Aber in der EDV gibt es keine vergleichbaren Sachen. Alle Firmen, wir haben das in der vorigen Sendung, glaube ich, gesagt, sind verpflichtet, die Daten aufzuheben, müssen es über was weiß ich was. Aber so ein Wissen gibt es bei der Bundeswehr nicht. Vielleicht sollte man dort mal einen Fachmann ranlassen.
Man hätte da auch mal OnTrack anrufen können oder sowas Ähnliches. Es gibt ja auch so Wiederherstellungsfirmen. Hätten wir noch machen können, aber die dürfen wahrscheinlich bei der Bundeswehr nichts machen, weil das so geheim ist.
Ja, es gibt Firmen, die dort arbeiten, auch große deutsche Firmen, die dort auch Zugriff haben zu den innersten Bereichen, aber es ist schon sehr geheim und sehr gesichert. Das große Problem ist ganz einfach, dass es überhaupt kein Denkschema hineinpasst, dass man ein solches System Daten auslagert und nach dem Auslagern der Daten sind die schon nicht mehr da. Das heißt, die sind auf den Bändern vermeintlich gesichert und werden dann gelöscht, bevor diese Kopien, diese Backups überhaupt überprüft worden sind. Es ist vollkommen absurd, was da geschehen ist. Also der Verdacht liegt schon nahe, dass diese Daten oder der Verlust dieser Daten einigen Leuten sehr zugute kam.
Ja, ich habe mal mit einem Mann gesprochen, vielleicht war der auch da von da, der sagte, dass man bei Reparaturen an diesen Rechnern bei der Bundeswehr sehr viel schreddern muss. Denn wenn da einer eine Platte ausbaut, dann wird die erstmal geschreddert.
Komplett, ja.
Ja. Hast du das auch gehört oder was? Oder?
Ja, ich kenne diese Situation. Ja. Das wird also grundsätzlich gemacht. Der Sicherheitsstandard ist irrsinnig hoch, wenn da irgendetwas gemacht wird, irgendetwas repariert wird. Es wird alles kaputt gemacht, wirklich physikalisch zerstört, wie man es ja hier bei diesen Bändern auch sieht.
Also selbst bei meiner kleinen Platte, von der ich dir eben erzählt habe, versuche ich die wieder herzustellen.
Warum schredderst du die nicht?
Ja, eben, weil ich nicht bei der Bundeswehr war. Das Thema Aktenvernichtung trifft hoffentlich nicht auf das nächste Thema zu, denn da geht es um eine Bücherei auf den PC. Und zwar die Kölner Stadtbibliothek setzt auf die Online-Ausleihe. Wir haben am Telefon Markus Wolz, er wird uns erklären, wie das Ganze geht. Ich brauche mich also nicht mehr ins Auto zu setzen, zur Stadtbibliothek zu fahren, dort einen Parkplatz suchen, den ich nicht finde, um da ein schönes Buch auszuleihen oder ein Musikstück auszuleihen oder auch gar ein Video. Ist es so?
Ja, da haben Sie ganz recht. Sie haben bereits einige der Vorteile genannt. Die Stadtbibliothek Köln stellt seit circa 4 Wochen einen neuen innovativen Service bereit. Wir nennen das die E-Ausleihe. Mit der E-Ausleihe können unsere Kunden von zu Hause über das Internet elektronische Medien herunterladen und zeitlich befristet, das ist ganz wichtig, auf dem eigenen Rechner nutzen. Jetzt werden Sie sich fragen, was ist denn da alles, worum geht's da eigentlich oder wie funktioniert das? Die E-Ausleihe ist ein kostenloser Service für die Kunden der Stadtbibliothek. Das heißt also, wenn Sie das nutzen wollen, müssen Sie bei uns Kunde sein. Dann sind diese, also das heißt einen Jahresausweis haben, dann können Sie diese elektronischen Angebote kostenlos nutzen.
Also das Ganze kostet, sagten Sie, eben 23,50 Euro für die Mitgliedschaft innerhalb eines Jahres.
Genau.
Für Erwachsene.
Genau. Und 23 Euro.
23 Euro.
Genau.
Und dafür kann ich das jetzt alles kostenlos aus der Bücherei herausziehen.
Genau, aus der Bibliothek. Ja,
aus der Bibliothek.
Aus der Bibliothek. Bücherei ist noch ein bisschen
altmodische
Ausdruck.
Ja, haben Sie denn schon den neuen Harry Potter?
Nein, da muss man dazu sagen, den hätten wir natürlich gerne. Aber die Verlage, wir können natürlich nur das anbieten, wo die Rechte dazu vorliegen. Das ist ein bisschen ein kompliziertes Thema. Also Schlagwort Digital Right Management. Wir können natürlich nur Medien und also Medien im allgemeinen Sinne bereitstellen, wo die Verlage bereit sind, diese Medien digital an uns zu verkaufen, damit wir die dann, also die Lizenzen dazu, damit wir die dann auch ausleihen können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Harry Potter ist nicht dabei, ist auch nicht die neueste Musik, die im Internet kursiert, ist bei diesem Angebot auch nicht dabei. Aber das ist auch nicht unser Schwerpunkt.
Ja, Sie sagten, dass man das für eine begrenzte Zeit ausleihen kann.
Ja.
Jetzt hole ich mir von Ihnen eine PDF, Spiegel zum Beispiel oder sowas. Wie lange ist die Ausleihzeit und was geschieht danach?
Also wir haben eine einheitliche Ausleihfrist, die beträgt 1 Woche für alle Medien, ausgenommen die E-Paper-Ausgabe vom Spiegel. Da können Sie den Spiegel nur 1 Tag ausleihen. Also für alle anderen Medien, für die Hörbücher, für die Musik, für die elektronischen Bücher, da ist die Ausleihe 1 Woche. Das Gute an der ganzen Sache ist, wenn Sie Bibliothekskunde sind, wissen Sie ja bestimmt, dass man sich an die Ausleihfristen halten muss, dass man die Bücher wieder rechtzeitig zurückgeben muss. Das fällt alles bei der E-Ausleihe weg, denn Sie müssen sich im Prinzip da überhaupt nicht drum kümmern.
Was passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist, die Woche?
Wenn die Woche abgelaufen ist, haben Sie einfach besteht keine Möglichkeit mehr, das Dokument auf Ihrem PC abzurufen.
Und wenn ich noch nicht fertig bin mit Lesen?
weg. Kann man es dann nochmal ausleihen?
Ja, das können Sie nochmal ausleihen.
Ja.
Also das im Prinzip bilden die Ausleihvorgänge werden in der elektronischen Welt im Prinzip in vielen Bereichen abgebildet. Das heißt, Sie können die Sachen auch vormerken. Wir kaufen ja im Prinzip wenn Sie sich das so vorstellen, wir kaufen für die einzelnen Medien bestimmte Lizenzen, eine Anzahl von Lizenzen. Wir haben, weil das jetzt in der Startphase ist, noch getestet, also weil das die Startphase ist, haben wir bei den meisten Exemplaren ein Zugriffsrecht. Wenn Sie sehen das auch, wenn Sie in dem Katalog recherchieren, können Sie auch sehen, wie viel Zugriffsrecht oder wie viele Exemplare sind in der Bibliothek da. Bei dem Spiegel sind es zum Beispiel mehrere Exemplare. Wenn die ausgeliehen sind, können Sie die auch vormerken. Sie können auch ein Exemplar einem Ihrer Freunde empfehlen. Also sind ein bisschen so Web 2.0 Funktionalitäten. Aber viele Sachen sind abgebildet.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bilden Sie ja letztendlich mit dieser Bibliothek eine Bücherei nach. Wenn das Buch weg ist, kann es ein anderer nicht mehr ausleihen.
Ja, das ist. Es gibt unterschiedliche Lizenzmodelle. Für den Anfang, wir arbeiten ja mit einem Dienstleister zusammen, der die Plattform, mit einem externen Dienstleister, der die Plattform bereitstellt. Und es gibt durchaus alternative Lizenzmodelle. also das Lizenzmodell. Sie könnten auch die Summe der, dass Sie sich so im Prinzip ein Recht kaufen, sagen wir mal 15 Abrufe oder 100 Abrufe pro Jahr zu machen. Das ist jetzt im Prinzip so das Einstiegsmodell, dass man Lizenzrechte wie Exemplare kauft.
Mhm. Aber das heißt,
es gibt aber durchaus andere, die natürlich aber auch viel, viel teurer sind.
Ja, ist klar. Wie viele Titel haben Sie zurzeit, die ich mir ausleihen kann, elektronisch?
Also wir haben insgesamt sind das über 5.000. Ich muss aber dazu sagen, dass der überwiegende Anteil sind noch, also das ist ein Anfangsbestand, ein Startbestand. Da sind wir dran, den auszubauen. Von den 5.000 ist der überwiegende Anteil ist noch Musik. Das ist so ein Paket von Naxos. Das sind überwiegend klassische Einspielungen, aber auch Hörbücher. Der Bereich der E-Books liegt bei über 400 und der Bereich der Hörbücher ist so bei ca. 300. Also ist noch ein relativ überschaubarer Anfangsbestand.
Ich lese hier in der Notiz schon 2000 E-Books. Klingt ja schon toll. Na gut, okay.
Ja, wie gesagt, das ist der Anfangsbestand.
Ja?
Ja. Und, den wir natürlich weiterbauen.
Wird das?
Ich muss natürlich noch dazu sagen, man kann natürlich sagen, das ist auch eine digitale Zweigstelle. Aber zahlenmäßig kann man das natürlich nicht vergleichen.
Klar.
Das ersetzt nicht die normale Bibliothek. Ja. Wir nennen das immer die hybride Bibliothek. Das ist die digitale Bibliothek. Wir haben ja auch noch eine digitale Bibliothek, wo Tausende von Datenbanken und Quellen im Volltext da vorhanden sind. Und da ist der Bereich der E-Ausleihe ist eigentlich so quantitativ ein relativ kleiner Bestandteil. Also Sie dürfen nicht dem Irrtum dann verfallen. Ich gucke jetzt bei denen mal nach, bei den E-Books. Und dann sind da irgendwie so klar, bei so die New York Library, die hat vor drei oder vier Jahren hat die mit einem ähnlichen Anfangsbestand, haben die auch gestartet.
Ja, jeder fängt klein an.
Klar.
Ich finde es toll. Übrigens so als das Internet so anfing, Füße zu kriegen, haben wir darüber diskutiert. Es wird sicherlich mal die Bücherei oder die Stadtbibliothek auch elektronisch verfügbar sein.
Ja.
Jetzt sind wir soweit. Vielen Dank für das Gespräch. Und ja, was sagt man da? Gute Ausleihung oder sowas?
Genau.
Tschüss.
Ich danke Ihnen. Ja,
tschüss.
Tschüss.
DVB. DVB ist ein Begriff, der in den letzten Jahren doch immer öfter auftaucht. Und es gibt unterschiedliche Arten. DVB, was ist das eigentlich? Nun, die digitale Übertragung von Fernsehsignalen. Sie beruht auf dem MPEG-Standard und ist mittlerweile bundesweit verfügbar. Es gibt unterschiedliche Sachen. Einmal DVB-S. Das ist dieses Satelliten.
Satellit.
Ja, Wolfgang.
Ja.
Ja, und die Übertragungskapazität bei DVB-S beträgt 33 bis 38 Megabit pro Sekunde. Dann gibt es DVB-C, das ist
Cable,
sehr gut, der Herr Back hat sich vorbereitet. Das ist 38 Megabit pro Sekunde. Das kann man durch Breitbandkabelnetze empfangen oder stationär regionale versorgen. Und man hat einen Rückkanal. Ja, und dann gibt es das jüngste Kind, das ist DVB-T.
Tot?
Nein.
Nee?
Nein, Herr Back. Also, das ist das sogenannte Überallfernsehen, terrestrisch ausgestrahlt für mobilen oder portablen Empfang. Und da haben wir eine Übertragungskapazität von 4 bis 22 Megabit pro Sekunde. Wie kommst du eigentlich auf tot? Also,
es könnte sein, dass das DVB-T, das normale DVB, irgendwann mal tot ist.
Ach ja,
weil man
ja
jetzt schon über ein DVB-T 2 redet, 2.0
ja,
oder wie?
Ja, wobei das ist ja genauso terrestrisch, das ist genauso im Standard schon implementiert wie bisher auch. Denn wir haben ja bei dem bisherigen DVB-T-Standard noch gar nicht alle Optionen ausgenutzt. Da gibt es ja noch Dinge drin, die eingeschaltet werden müssen. Es hat vergangenes Jahr in Berlin einen Test gegeben.
Es könnte ja auch Hörfunk auf DVB-T kommen, es könnte.
Natürlich, kein Problem. Ja. Einen Test gegeben, und zwar auf Kanal 51, wurde dort ein Pro-7-Signal testweise ausgestrahlt, und zwar mit dieser hierarchischen Modulation. Das unterscheidet nämlich das DVB-T vom DVB-T2. Und das bedeutet, wir haben beim DVB-T 4 Programme, also gemultiplext, 4 Signale in einem einzigen Signal zusammengepackt, in einem Kanal. Und das wird auch symmetrisch gemacht, das heißt, die haben alle die gleiche Qualität und das funktioniert ja bisher auch. Jetzt kann es natürlich sein, dass man sagt, ich habe ein Angebot, das will ich mit höherer Qualität übertragen. Und da ist es nicht ganz so einfach, die anderen dann auf niedrige Qualität zu zwingen. Und das geht nur mit der Erweiterung, die wir haben. Und das nennt sich dann hierarchische Modulation.
Aber das sollte doch bei dem ersten DVB-T da auch schon implementiert sein, dass ich dynamische Bandbreiten erzeugen kann.
Nein, wir haben dort bisher nur mit der sogenannten festen uniformen Modulation zu tun gehabt. Und da hat man die gleichen Parameter, das heißt Übertragungsrate und Fehlerkorrektur und so weiter, für alle diese 4 Signale, die dort gemultiplext worden sind. So, in der hierarchischen Modulation ist das jetzt anders. Da kann ich quasi 2 Multiplexe auf einem einzigen Kanal übertragen. Und diese 2 Multiplexe, die haben dann wieder unterschiedliche Qualitäten. Das heißt, ich kann einen dicken, in der Bandbreite dick, mit hoher Qualität, und 2, die schlechter sind, haben.
Ja, 2 Multiplexe, das wären ja 20 Megabit ungefähr. Da könnte ich ja nun wirklich HD übertragen.
Ja, es kommt darauf an. Wir haben bei dem Test in Berlin mit der Datenrate von 5,33 Megabit pro Sekunde gearbeitet.
Das ist PAL.
Und einen hohen Fehlerschutz gearbeitet. Dadurch konnte man die Reichweite des Signals erhöhen. Vor allen Dingen in Gebäuden, in geschlossenen Gebäuden, hatte man besseren Empfang. So kann man also bestimmte Programme entweder in der Reichweite erhöhen oder erniedrigen, die Qualität erhöhen. Es gibt also ein HP, ein High Priority, und ein LP, ein Low Priority Datenstrom. Der eine ist in den anderen eingebettet, deswegen diese hierarchische Struktur. Und was wir ganz damit erreichen wollen, letztendlich, das ist noch eine effizientere Ausnutzung der Bandbreite, noch besseren Empfang mit noch kleineren Antennen. Und so wie es aussieht, ist der Test ja auch sehr gut abgelaufen.
Weitgehend MP4.
Ja, so. Wir haben allerdings ein Problem. Die alten Decoder, die wir haben, können in der Regel dieses DVB-T2-Signal nicht empfangen, nicht dekodieren. Es gibt wohl einige, die können diesen LP-Datenstrom empfangen, allerdings auch nicht alle. Das heißt für uns, alle, die wir uns ein solches Gerät zugelegt haben, wenn umgeschaltet wird auf DVB-T2, müssen wir schon wieder einen neuen Decoder haben, einen neuen USB-Stick oder neues mobiles Fernsehgerät oder was auch immer. Also ich halte es für eine ziemlich unglückliche Sache, dass man nicht von vornherein gleich den Kram auf die hohe Ebene gestellt hat und alle Empfängerdecoder dahin gebracht hat.
Will man denn überhaupt umschalten und vor allen Dingen, wann will man umschalten? Ich kann mir vorstellen, das dauert noch Jahre.
All das steht noch nicht fest, man weiß es noch nicht, man hat jetzt erstmal diese Tests gefahren, nur wenn man einen USB-Stick für 50 Euro kauft, dann kann man das sicherlich in 3, 4, 5 Jahren verkraften, dass man dann eventuell nochmal einen neuen kaufen muss. Wenn man sich allerdings ein teures Gerät kauft, und es gibt ja mittlerweile auch Fernsehgeräte für DVB-T, die großen LC-Display haben, und da ist es dann schon ein bisschen gemein, wenn man dann mit diesem Teil nicht mehr das empfangen kann, was man will.
Das wäre das zweite Mal in meiner eigenen Geschichte. Einmal musste ich einen Satellitenreceiver wegschmeißen, das Satellitenhörfunk.
Ja.
Wie hieß der nochmal? DSR oder?
Ja, nee, kannst du mir auch noch einen haben.
Ja?
Ja.
Und dann wäre das jetzt das zweite Gerät, was ich wegschmeißen muss? Nee, ich habe, glaube ich, noch mehr weggeschmissen. Ich habe auch Tonbänder weggeschmissen und habe Kassetten weggeschmissen. Ich habe eigentlich schon viel weggeschmissen.
Warum schmeißt du alles weg?
Ja, weil es nicht mehr geht. Kannst du nicht mehr gebrauchen.
Ja, mach doch ein Museum auf.
Ja, gut, okay. Du hast ja schon eins. Also wenn du manchmal die Sachen da mitbringst, dann staunt man wirklich, was bei dir zu Hause noch alles so lagert. So, ich glaube, damit sind wir fast am Ende der Sendung angekommen. Wir wollen dieses Jahr ja wieder auf die IFA gehen.
Auf die Internationale Funkausstellung nach
die
Berlin.
Die jetzt jedes Jahr stattfinden soll und stattfindet auch. Und da suchen wir noch, dass wir irgendwo für irgendjemand was Gutes tun können.
Und der für uns?
Ja, und der für uns. Und wir werden dort auch Sendungen gestalten wollen. Und die werden wieder interessant sein, weil auf der IFA Da gibt es, die IFA, ich kenne die IFA seit 1971.
Ja, erzähl mal, du warst doch in München.
Ich war in München auf dem sogenannten Briefview gewesen. Den gibt es zur CeBIT in München und in Hamburg. Da kommen die Firmen hin und zeigen, was sie auf der IFA zeigen. Mich hat es nicht umgeworfen, was ich gesehen habe.
Aber die Displays sind doch besser geworden.
Die Displays habe ich gesehen, wenn man die umschaltet auf HD, das ist ja schon die LCDs, das ist ja schon eine Nummer. Das sieht ja schon toll aus. Also das sollte man sich anschauen. Und ich glaube, sie sind jetzt bei 1,8 Millisekunden. Und das sieht schon gut aus. Na
gut, für Fernsehen brauchen wir diese Geschwindigkeit.
Aber die sind, die haben das. Ja. Man kann es natürlich auch als Monitor oder als Computermonitor benutzen.
Also ich glaube, wir sind im Moment irgendwo technologisch da angelangt, dass man sagen kann, ich kann mittlerweile mit gutem Gewissen meine Bildröhre an meinem Computer oder auch zu Hause am Fernsehgerät austauschen gegen ein LCD-Display. Die Qualität ist also nicht mehr schlechter von dem LCD-Display. Das war bis vor 2 Jahren noch anders. Da war die Röhre wirklich deutlich überlegen.
Ja, ich habe mir noch eine Röhre gekauft aus diesem Grunde. Jetzt die nächste Anschaffung eines Fernsehgerätes, nicht eines Fernsehers.
Der Fernseher bist du,
den bin ich ja. Eines Fernsehgerätes wird sich wahrscheinlich auch stark um ein Flachdisplay drehen.
Das kannst du ja dann im Schlafzimmer über dem Bett an die Decke nageln. Also beim Fernsehgerät mit einer Röhre hätte ich ein bisschen Bedenken.
Ja, du musst gut mit Fischerdübel. Musst du die gut dübeln und dann mit starken Seilen dranhängen.
Dübel übrig geblieben aus den Atomkraftwerken. Die können ja da nicht alle gebrauchen. Da vielleicht reicht es. Wir sind letztendlich sehr interessiert, was es auf der IFA alles Neues gibt, wie es aussieht und welche Innovationen wir dort finden werden. Für Sie als unsere Zuhörer vielleicht auch bringen wir den einen oder anderen kleinen Film mit. Das müssen wir noch sehen. Wir haben es ja schon angesprochen in der letzten Sendung, wie wir sowas haben und machen wollen und andenken.
Weißt du, was ich gerne noch mal sehen würde? Also wie gesagt, seit 71 gehe ich auf die IFA. Es gab eine wunderbare IFA, als Schneider dort ein sehr schönes Display mit Lasern vorgestellt hat.
Ach, dieses Riesenkraftwerk,
Ja, und das war ein ganz kleines Display, war eigentlich ein schlechtes Display, was man da gesehen hat. Und als sie uns zeigten, wer dieses Display macht, da bin ich in Ohnmacht gefallen. In dem Nebenraum standen Laserkanonen mit 160 kW Leistung.
Naja gut, brauchst du keine Heizung mehr zu Hause.
Also, und das dann noch zu sagen, wie das ist die Zukunft, das war schon ein bisschen hart. Vielleicht sehen wir ja sowas wieder.
Ich glaube, Laserdisplay sind wir noch eine ganze Ecke davon entfernt. Wir werden sicherlich Projektoren haben, die endlich mal leise werden, die endlich mal nicht so schweineteure Leuchtmittel brauchen. Ja. Das ist sicherlich die andere Ebene. Und ich denke, ist noch ein paar Wochen hin,
aber wir denken daran. Man glaubt uns ja nie. Doch, man glaubt es nie. Daumen ist oben und
Ebüb.
Zicke zack.
Oh, fängt ja wieder an damit. Lange Zeit war Ruhe.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.